und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Wagner und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine persönliche Investor Story. Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Bei OnVista, dem Portal rund um das Thema Börse und Geldanlage, kannst du kostenlos Musterdepots und Watchlisten von Börsenexperten abonnieren, somit deren Anlagestrategien nachverfolgen und dir Inspiration für deine eigenen Investments holen. Um das Ganze nutzen zu können, musst du dich nur einmalig für den kostenlosen MyOnVista-Bereich registrieren und kannst dann sofort loslegen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zum Ende des Monats wieder eine Aktie des Monats. Und zwar habe ich mir natürlich auch wieder tatkräftige Unterstützung geholt und heute wieder den Thomas Brandl. Thomas, servus.
Servus, Daniel.
Schön, dass du da bist und schön, dass du mit mir heute die letzte Analyse, die letzte Aktie des Monats begleitest. Denn ich habe es in der Geburtstagsfolge schon angekündigt, dass ich mir das Ganze nochmal zu Gemüte ziehe, das Ganze, das Thema. Und schaue, ob ich das weiterführe, das Format oder nicht. Habe dann auch nach Feedback gefragt und da auch sehr wertvollen Input von euch bekommen. Und letztlich dann sowohl meine persönliche Meinung als auch euer Feedback zusammengewürfelt und rausgekommen ist für mich, dass das Format einfach ab sofort dann eingestellt wird. Aber nichtsdestotrotz machen wir heute nochmal eine letzte Aktie des Monats und zwar haben wir uns den Luxusgüterhersteller LVMH abgekürzt herangezogen, um das Unternehmen zu analysieren. Was genau dahinter steckt, werden wir jetzt gleich sehen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, Thomas, stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Gerne. Also mein Name ist Brandl Thomas. Ich investiere seit 2006 in Aktien. Habe inzwischen einen eigenen Blog, Aktien für jedermann. Schreibe freiberuflicher Basis nur für Fool.de, Artikel rund um die Börse. Und bin ja, wie gesagt, immer nur eigentlich schwerpunktmäßig in Aktien investiert. Habe jetzt inzwischen ein paar andere Sachen angefangen mit passiven Immobilieninvestments und P2P und aber Hauptschwerpunkt ist nach wie vor die Börse. Genau. Schwerpunkt und Leidenschaft praktisch.
Genau. Perfekt. Genau deswegen bist du heute auch ein sehr guter Ansprechpartner für das ganze Thema. Und bevor wir jetzt in die Analyse selbst einsteigen, wie immer hier an der Stelle ein kurzer Disclaimer. Wir stellen euch jetzt das Unternehmen, die Aktie vor und unterm Strich ist es dann eure Entscheidung, ob ihr in dieses Unternehmen investiert oder nicht, euer Geld, eure Verantwortung. Also von unserer Seite dann da keine Empfehlung, sondern wirklich eine neutrale Analyse. Thomas, dann würde ich sagen, starten wir mit der Analyse selbst und wie immer, fangen wir einfach mal so ein bisschen mit dem Blick in die Vergangenheit an. Führ uns doch mal so ein bisschen durch die Geschichte von dem Unternehmen.
Sehr gerne. Also das Unternehmen hat jetzt eigentlich eine vergleichsweise kurze Geschichte. Es ist nämlich erst 1987 entstanden. Auf ein bisschen einem kuriosen Weg, würde ich sagen. Der eine oder andere hat die Geschichte vielleicht schon mal gehört, dass die beiden Unternehmen Louis Vuitton und Moët Hennessy, dass sich die da zusammengeschlossen haben, weil die ein bisschen Angst gehabt haben vor der Konkurrenz und auch vor fremden Übernahmen, haben sich die beiden gedacht, okay, bevor wir von außen übernommen werden, schließen wir beide uns zusammen. Und in dem Zug ist eben LVMH, was halt steht für Louis Vuitton, Moët Hennessy, entstanden. Und ja, genau, also im ersten Blick muss man sagen, jetzt passt das eigentlich gar nicht einmal so gut zusammen. Die einen machen Spiritosen, Champagner und so weiter, die anderen Handtaschen. Passt jetzt nicht so gut zusammen, aber gut, die haben sich halt zusammengefügt, haben fusioniert und seit 1987 gibt es dann eben LVMH.
Wobei beide für, ich sag mal, sehr hochwertige Produkte stehen.
Genau, also das ist dann, würde ich jetzt schon sagen, die einzige Gemeinsamkeit von den beiden. Ist ja aus dem Luxusgütersegment, genau. Richtig. Allerdings gab es dann schon relativ schnell Unstimmigkeiten nach der Fusion zwischen den beiden Vorständen. Und dann hat sich einer von den beiden, den Bernard Arnault, zur Verstärkung hinzugefügt. mein Französisch ist nicht das Beste. ins Boot geholt. Der hat seit dem Jahr 1985 das Modelabel Christian Dior hat dem gehört. Und der hat sich da eben, ja, ist aus Verstärkung zu einem von den beiden Kameraden dazukommen, die haben sich gestritten. Das war der dritte, der dazukommen ist. Herauskommen ist dann zum Schluss, nach mehreren Streitigkeiten und einem Zwist, dass eben dieser Bernard Arnault als Sieger aus dem Ganzen hervorgegangen ist und 1989, also 2 Jahre nach der Fusion, der neue Präsident von der LVMH geworden ist. Die anderen beiden waren dann raus. Also die, wo ursprünglich eigentlich ihre Unternehmen reinbracht haben, haben 2 Jahre später nichts mehr zu melden gehabt im Unternehmen.
Waren beide Unternehmen vorher bereits an der Börse?
Meines Wissens nach nicht, nein.
Okay, aber
hab ich jetzt nicht LVMH? Im Detail recherchiert, würde ich nicht Hand ins Feuer legen dafür, aber meines Wissens nach nicht, nein.
Aber LVMH ist dann an die Börse gegangen?
Genau.
War dann letztlich schon immer an der Börse, dann, als die entstanden sind?
Also genau, ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin, aber seit 1993 wird Dividende gezahlt. Also es muss zwischen 89 und 93 gewesen sein. Das LVMH dann hat.
Verstanden?
Genau, zwischen 89 und 93 sind sie an die Börse gegangen. Und ja, man muss jetzt sagen, es war nicht von Anfang an erfolgreich. Also da hat es einige Ausflüge zum Beispiel ins Einzelhandelsgeschäft gegeben. Da war der Arnold nicht unbedingt sofort erfolgreich. Aber mit der Zeit hat er eine recht gute, ja, man kann sagen, Übernahmestrategie gefunden. Immer wieder Unternehmen zukauft aus dem Luxusgütersegment. Und das Ganze hat sich dann auch ziemlich positiv entwickelt nach anfänglichen Schwierigkeiten. Unter seiner, ja, Führung muss man sagen. Also er ist heute noch der Hauptanteilseigner von LVMH. Kommen wir später noch drauf. Und ja, wie gesagt, das werden wir dann auch gleich sehen. Das zieht sich durch die Geschichte eigentlich durch. Übernahmen, integrieren, sich über ein neues tolles Unternehmen freuen aus dem Luxusgüterbereich. Da waren zum Beispiel dabei im Jahr 2011 das italienische Unternehmen Bulgari, ein Jahr später der britische Herrenmaßschneider Amis, französischer Lederwarenhersteller Letanier Roux, wenn man das so ausspricht, ich kenne die Marke leider nicht. Mhm. Aber im Prinzip, was ich damit sagen will, einfach viel Übernahmen im Luxusgütersegment. Da ist man auch ziemlich flott gewachsen. Und ja, das ist auch das, was eigentlich vor allem auch viel ausmacht. Also klar, zum einen die Luxusgüter, die man verkauft, aber ganz klar eine Übernahmestrategie, die man sehr erfolgreich, muss man sagen, die letzten Jahrzehnte durchgezogen hat. Vor 3 Jahren ist sogar ein deutsches Unternehmen dazugekommen, und zwar das Unternehmen Rimowa. Das ist ein Kofferhersteller aus einem höheren Preissegment. Ich habe jetzt das Unternehmen nicht gekannt, aber das hat man auf die Siegerstraße praktisch geführt, also integriert, übernommen und besser gemacht, kann man sagen. Mit eben der eigenen Philosophie und allem. Die letzte Übernahme allerdings, da hat es jetzt ein bisschen kracht, oder da ist gerade ein bisschen Sand im Getriebe, kann man sagen. Das ist nämlich die Übernahme vom US-Juwelier Tiffany.
Ja, den kennt man.
Ja, genau. Und den haben wir eigentlich, ich glaube, letztes Jahr haben wir das veröffentlicht, dass man ihm die übernehmen will, für staatliche 16,2 Milliarden US-Dollar.
Oh, wow.
Jetzt gibt es aber da momentan Klagen von beiden Seiten. Scheint auch ein bisschen politischer Einfluss dabei zu sein. Man weiß jetzt da nicht genau, ob das wirklich gemacht wird oder ob LVMH überhaupt noch will. Jetzt mit Corona könnte ich mir vorstellen, dass so ein Juwelier, was ja auch im weitesten Sinn zum Einzelhandel gehört, dass die vielleicht einen Kopf aus der Schlinge ziehen wollen. Das ist jetzt momentan voraus natürlich schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist das Ganze ein bisschen in der Schwebe, ob es tatsächlich stattfinden wird oder nicht.
Okay, lassen wir uns überraschen.
Genau, aber das ist halt einfach ein ganz klares Risiko von Unternehmen, die viel über Übernahmen wachsen. Also der Beste liegt einmal daneben, kann man sagen. Im Großen und Ganzen muss man aber schon festhalten, ist das eine sehr erfolgreiche Strategie gewesen. So ist die LVMH-Aktie die letzten 10 Jahre im Schnitt um 15,3% pro Jahr gestiegen. Und das ist natürlich schon eine staatliche Performance für Unternehmen der Größe.
Kommen wir später noch drauf. Hast du da Vergleichswerte von anderen, die aus dem gleichen Bereich kommen?
Also Kering-Aktie war zum Beispiel nur ein bisschen besser. Die ist 17,7% pro Jahr gestiegen während der letzten 10 Jahre. Die Richmond-Aktie zum Beispiel aber nur 4%. Und als kleiner Vergleich dazu, Der iShares Core MSCI World ETF, also der klassische World ETF von iShares, der ist um 10% pro Jahr gestiegen.
Also die letzten 10 Jahre quasi immer, oder?
Genau, die letzten 10 Jahre um 10% pro Jahr. Richtig, genau.
Okay.
Also deutlich hinter LVMH zurückblieben. Und das sieht man dann schon, wenn man über so einen langen Zeitraum so einen Vergangenheitschart schon für aussagekräftig, weil die haben einfach viel richtig gemacht mit Übernahmen. Mit Sicherheit mit Preissteigerung, was man halt mit den Marken sich dann erlauben kann. Und ja, dementsprechend ist da für die Aktionäre einiges übrig geblieben.
Wobei so ein Blick in die Vergangenheit natürlich nicht immer ein Garant für die Zukunft ist, gell?
Ganz klar, absolut richtig. Also es ist keine Garantie für die Zukunft. Ich nehme es aber schon immer eigentlich gerne als, als Referenzpunkt her. Also was ich zum Beispiel auf der anderen Seite gar nicht mache, ist in so Turnaround-Kandidaten spekulieren. Also wenn es die letzten 10 Jahre schlecht gelaufen ist, ja, dann muss ich ja von außen was ändern, muss ich im Unternehmen was ändern. Das passiert mit Sicherheit auch hin und wieder mal. Aber also von meiner Erfahrung her ist es schon besser, man setzt auf die Gewinner von gestern. Was natürlich trotzdem, hast du völlig recht, überhaupt keine Garantie für die Zukunft ist.
Genau. Okay, dann lass uns mal einen Sprung auf das nächste Blättchen machen. Und zwar lass uns so ein bisschen das Geschäftsmodell von der LVMH-Aktie mal schauen. Mhm. Und führ uns mal so ein bisschen durch, in welchen Bereichen das Unternehmen ja, da unterwegs ist und worauf sie da setzen.
Ja. Also wie gesagt, das ist ein Unternehmen aus dem Luxusgütersegment. Man hat praktisch alles, was man sich halt so unter Luxus vorstellt, kann man sagen. Oder fast alles. Nicht alles, aber fast alles. Also das Geschäft selber wird unterteilt in Wines and Spirits. Das ist Champagner, Wein, Cognac und andere Spirituosen. Mit Sicherheit führend Moët Chandon. Ich denke, das hat man schon mal gehört. Also ich bin jetzt kein großer Champagner-Trinker, aber Moët Chandon, es ist einem schon eigentlich, glaube ich, würde ich sagen, ein Begriff.
Mhm. Oder? Ich glaube, so der Nonplusultra-Champagner, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also Moët Chandon, das hat mir auch was gesagt. Genau, das ist der erste Bereich. Der zweite ist Fashion and Leather Goods. Das sind eben die Modelabel, wie der Taschenhersteller Louis Vuitton. Mit Sicherheit auch. Habe ich letztens erst einen Bericht gelesen, eine der beliebtesten Marken sogar unter jungen Leuten. Was fast ein bisschen überrascht hat. Aber es ist so, also wirklich eine der beliebtesten Marken, auch unter jungen Menschen. Christian Dior ist zum Beispiel noch dabei oder Fendi. Das war alles auch nicht mehr, weniger im Bereich Mode zugeordnet sein. Drittes Segment ist Parfums and Cosmetics. Parfums und Kosmetik. Ja, da habe ich jetzt schon ein paar Namen gefunden. Also mir hat das jetzt alles nichts gesagt. Ich bin aber jetzt auch kein großer Parfümbenutzer nicht. Also das sind wahrscheinlich ja alles führende Marken da in dem Bereich. Bei den Watches and Jewelry ist schon wieder anders. Schmuck und Uhren. Da gibt es zum Beispiel Tag Heuer oder Hublot, die da enthalten sind. Das ist ja schon wieder gängig. Und das letzte Segment ist das Selective Retailing. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das war jetzt mir, also man hat ja, wenn man LVMH, wenn man den Begriff hört und man ist vielleicht schon ein bisschen da wieder in Berührung gekommen, sei es durch die Aktie oder vielleicht einmal durch die Medien oder so, dann hat man da eigentlich nur Luxusgüter im Kopf, aber man ist eigentlich auch ziemlich im Einzelhandel tätig und das ist in diesem Bereich Selective Retailing. Da hat man nämlich im Jahr 2019 27% aller Umsätze gemacht und das ist das zweitgrößte Segment von LVMH.
Okay, was ist das größte?
Das größte sind die Fashion and Leather Goods. Also der Christian Dior.
Klamotten quasi.
Genau. Ich denke für die Louis Vuitton. Genau. Schließt man das vielleicht schon ab. Also wie gesagt, größte Fashion and Leather. Nummer 2 sind Einzelhandelsaktivitäten. Auf Nummer 3 sind die Parfüms. Dann kommt Wines and Spirits. Also der Moët Chandon. Und das letzte ist das Schmuckgeschäft. Das ist das Ganze mit 8% Anteil am Umsatz. Vielleicht nochmal kurz auf die Einzelhandelsaktivitäten, weil das hat mich dann schon geinteressiert, ja, was machen die eigentlich als Einzelhandelsaktivitäten? Haben die Kaufhäuser oder wie schaut denn das genau aus? Haben die kleine Boutiquen? Aber das ist tatsächlich ziemlich interessant, denn das sind zum einen sind es 3 Kaufhäuser in Paris, 3 ziemlich exklusive, die tatsächlich einem Konzern gehören. Also man ist praktisch in dem Fall. Ja, ich würde nicht sagen, klassischer Einzelhändler, weil es doch ein gehobenes Niveau ist. Aber was vielleicht noch interessant ist, dass man auch in Boutiquen an Flughäfen und luxuriöse Einkaufsstraßen in Kreuzfahrtschiffen betreibt. Also das hätte ich jetzt nicht gewusst vorher.
Ah, ja doch, klar, am Flughafen und oder eigentlich an fast allen Flughafen gibt es immer so kleinere Shops, die ja sehr hochpreisige Luxus, ja, Klamotten oder Uhren oder weiß ich nicht, auch Parfüms und so alles vertreiben. Doch, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ja, stimmt.
Und in der solche Läden, da steckt eben eine einige volle LVMH. Was jetzt sicher gerade zu Corona, sagt man da, um Gottes Willen. Aber in normaler Zeit muss man ja sagen, also ich denke, das ist jetzt nicht der schlechteste Ort, um Schmuck zu verkaufen, um Kleidung zu verkaufen. Und er steckt im Kreuzfahrtschiff nicht.
Genau, weil da gibt es ja sonst nicht groß was zum Shoppen.
Ja, genau, ich denke, im Urlaub ist man ein bisschen spendierfreudiger. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht der Ort, wo man mit den gerade geizig ist. Und ich glaube, das spielt jetzt ein Luxusgüterhersteller schon in Karten. Also ich finde das strategisch eigentlich extrem interessant. Klar, da muss man jetzt momentan, braucht man nicht reden mit Corona, das sehen wir später auch noch, ist das natürlich nicht gerade am Boom aktuell, aber ich denke, langfristig ist es sehr geschickt und ich denke, es wird irgendwann wieder Kreuzfahrten geben und dann wird auch das Segment wieder profitieren davon. Das gleiche gilt für meine Augen am Flughafen.
Okay, von wann sind die Zahlen nach den Umsätzen? Ich denke mal aus dem letzten Jahr, 2019, oder?
Genau, das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr. Also auf die Segmentzahlen gehe ich dann später nochmal beim Fazit vom Halbjahr, von die ersten zwei Quartale. Da sieht man dann, dass Corona schon Spuren hinterlassen hat, ganz klar.
Aber ja, genau, wollte ich jetzt drauf raus, aber dann machen wir das nachher gerne.
Genau. Also wie gesagt, 2019 bis 2019, das Geschäftsjahr ist wirklich super gelaufen und da sind eben auch die Zahlen davon. Vielleicht auch noch ganz interessant, hätte ich jetzt vom Gefühl aus vielleicht auch nicht gedacht, ist noch, dass man vom regionalen Schwerpunkt her in Asien ziemlich stark vertreten ist. Da haben wir 30% aller Umsätze erwirtschaftet im Jahr 2019, gefolgt von Amerika mit 24% und dann kommt erst Europa mit 19%.
LVMH sind aber Franzosen, oder? Also da hinten steckt eine französische Firma, sind die?
Ja, genau. LVMH hat einen Konzernsitz in Frankreich. Das ist ein französisches Firma. Der Bernard Arnault ist ein Franzose. Genau. Jetzt habe ich bloß eine Sache vertauscht. Auf Nummer 2 ist Europa, weil 19% sind Europa ohne Frankreich. 9% ist Frankreich, dann sind wir bei 28%. Also der zweitgrößte Absatzmarkt ist mit 28% Europa. Nummer 3 ist dann Amerika. Interessant habe ich auch gefunden, die 30% Schwerpunkt in Asien. Das ist eigentlich, wie gesagt, hätte ich schon gesagt, dass Europa, vielleicht Amerika der Schwerpunkt ist. War eigentlich relativ deutlich, Asien, und da ist noch nicht einmal Japan mit einberechnet. Also da ist man sehr stark vertreten.
Mhm. Ich habe keine Ahnung, legen vielleicht die Asiaten sehr hohen Wert auf hochpreisige Artikel oder so? Oder gibt es da viel gehobene Gesellschaft vom Gehaltsgefüge her? Ich weiß es nicht, ja. Also
zum einen denke ich, dass die mit Sicherheit... Also wir waren einmal, das war eine ganze Asien, Dubai ist also ein bisschen in der Mitte, wir waren in Dubai. Man merkt schon, dass die auf die westlichen Marken stark fixiert sind oder dass die da ja schon sehr angesehen sind, die westlichen Marken, wenn es das amerikanische Marken sind oder unsere europäischen. Und ich denke, das wird auch ganz sein, aber man hat sich ja sehr früh da positioniert, was eigentlich wieder für das Unternehmen spricht. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe es in der Historie irgendwo mal kurz drüber gelesen, man war da sehr, sehr früh dabei, dass man in Asien präsent war. Und das ist natürlich... Das spricht ja meine Meinung schon wieder fürs Management, dass die das extrem früh erkannt haben. Und als europäisches Unternehmen jetzt sogar da eigentlich einen Schwerpunkt haben und nicht mehr bei uns.
Und vor allem die höchsten Umsätze da machen, ja. Spannend. Okay. Ja.
Und ist ja dann auch Wachstumspotenzial. Weil das ist, also glaubt man, die Prognosen wird Asien bis 2050 am schnellsten wachsen auf der Welt, abgesehen von Afrika. Und ja klar, wachsen die Bevölkerung, steigender Wohlstand. Das ist jetzt natürlich für einen Luxusgüterhersteller, der da schon stark vertreten ist, denke ich, sind das nicht die schlechtesten Voraussetzungen für die nächsten Jahre.
Definitiv. Definitiv. Ausgangspunkt ist gut.
Genau, sehe ich nämlich genauso. Und deswegen war das eigentlich ganz interessant zum Sehen. Genau, also vom Fazit her. Zum Geschäftsmodell. LVMA steht für Luxusgüter. Also alle Bereiche mehr oder weniger. Für mich persönlich, also eigentlich bevorzuge ich schon Unternehmen, von denen, wo ich die Produkte nutze, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bezug dazu. Bei LVMH, weil, also ich glaube, ich habe einmal eine Flasche Moët Chardon probiert mit meiner Frau. Mir schmeckt der erste genauso gut. Vielleicht fühlt man da das Gefühl dafür. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht.
Kenne ich. Bin ich nicht anders.
Also mir gibt es nichts. Ich brauche keine Armband, nur nicht. Teure Mode habe ich auch nicht. Also es ist jetzt eigentlich nichts, wo ich mich selber damit identifizieren kann. Aber letztendlich verstehe ich das eben schon, dass das einfach trotzdem Statussymbole sind. Und dass das für viele Menschen halt wichtig ist, dass die Produkte einen guten Ruf haben. Und ja, und von daher kann ich das verstehen, dass Menschen das kaufen. Und ist nicht die schlechteste Voraussetzung, würde ich sagen, vom Geschäftsmodell her für einen Investor. Aber wenn ich selber mit den Produkten vielleicht nicht so viel anfangen kann.
Ich meine, es ist ja leider in Anführungszeichen so, dass ja, viele Menschen einfach oberflächlich sind. Und das steht gar nicht zur Debatte. Das ist einfach so. Wir Menschen sind dann auch oft so gepolt. Und gerade bei so Luxusmarken, die dann da getragen werden von verschiedenen Menschen, die erhoffen sich natürlich dann damit auch irgendwo in Verbindung gebracht zu werden, dass sie sagen, okay, der trägt jetzt eine Louis Vuitton Hose oder die Frau die Tasche oder eine Sonnenbrille, ich weiß es nicht, ja. Und das zeigt dann halt auch, ich kann es mir leisten und mir geht's gut, quasi in Anführungszeichen, heißt das ja nichts anderes.
Absolut. Absolut. Genau. Und ich denke, im Kleinen ist es ja bei uns auch so, also wenn wer zu Besuch kommt, dann kaufe ich ja Coca-Cola und nicht das Billige. Das haben wir alle, genau. Wo ich vielleicht für mich selber schon trinken würde, weil es ja auch nicht so viel anders schmeckt, wenn wir uns ehrlich sind. Aber und ich denke, das kann man halt dann auf das hochskalieren. Wenn du genau, mehr richtig. Geld hast, dann feierst du mit Moisha da. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben die nächsten Jahre.
Richtig.
Und das, darum sage ich, also auch wenn ich jetzt in dem Fall eigentlich die Produkte selber nicht unbedingt nachvollziehen kann, so verstehe ich schon den Erfolg dahinter vom Geschäftsmodell. Und von daher spannend, definitiv, meine.
Okay, dann lass uns einen Schritt weitermachen und lass uns mal das Management unter die Lupe nehmen. Ganz besonders würde mich da jetzt ja, vor allem nochmal der CEO interessieren.
Ja, also wie wir schon angeschaut haben, ist der CEO, der Bernard Arnault, der das Unternehmen 1989 Präsident geworden ist. Und ja, damit lässt sich eigentlich auch der komplette Erfolg von dem Unternehmen, ja, ich will nicht sagen, auf ihn reduzieren. Die haben sicher Leute gehabt, die viel richtig gemacht haben, aber der hat halt die ganze Mannschaft zusammengestellt. Der hat die Unternehmenskultur geprägt. Also das ist schon interessant, wenn man sich den Geschäftsgeschichte ein bisschen durchschaut, da sieht man halt, es wird in so einem großen Unternehmen, ist das ja wirklich nicht selbstverständlich, dass zum Beispiel unternehmerisch gedacht wird. Man hat da wirklich das Gefühl, im Geschäftsbericht, beim Geschäftsbericht lesen, da denkt jeder unternehmerisch drin. Also da geht es nicht darum, irgendwie dann seine Zeit abzusitzen oder Dienst nach Vorschrift. Das ist einfach ein unternehmerisches Handeln, das da von oben weg gefördert wird. Und solche Sachen findet man da sehr viel im Geschäftsbericht. Und deswegen würde ich schon auf seine Art, Unternehmen zum Führen, eigentlich einen Großteil vom Erfolg von dem Unternehmen zurückführen. Also der hat das wirklich maßgeblich geprägt, nicht nur durch die Übernahmen, sondern eben auch durch Unternehmenskultur, durch langfristige Denkweise, die ganz eindeutig da ist. Da wird nicht das nächste Quartal geschaut, so wie das vielleicht bei anderen Unternehmen der Fall ist, dass die Investoren irgendwie zufriedengestellt werden oder so. Das gibt es halt alles nicht. Da gibt es das langfristig Beste über das Unternehmen. Und ja. Und dann entstehen halt solche tollen Unternehmen, wie es bei Öffnern Hermann der Fall ist. Und ja, genau, deswegen ist eben wirklich die prägende Gestalt von Öffnern und maßgeblich für den Erfolg.
Und vor allem, wenn man jetzt schaut, der ist 89 quasi CEO geworden. Und somit jetzt seit, muss ich kurz rechnen, 31, oder? Doch, 31 Jahren, okay. Ja, ist er der Vorstand von dem Unternehmen. Und das zeigt ja auch, dass er ja immer wieder bestätigt worden ist, ja, und dass sein Weg ja eigentlich dann auch, den er eingeschlagen hat, immer wieder bestätigt wurde und man an sein Handeln und seine Art des Handelns und wie er das Ganze dann macht, ja auch glaubt. Und sonst wäre er nicht heute noch immer noch CEO, würde ich mal sagen.
Ja, gut, vom Rauswurf braucht er sowieso keine Angst haben, weil ihm gehören knapp 50% der Anteile.
Also, okay.
Der könnte sich nur selber rauswerfen. Also, genau zu sein, seine Familie hat 47,3%. Aber ich denke mal, die meisten, es sind nie 100% bei der Hauptversammlung, also, den bringst du da nicht raus. Der sitzt fest im Sattel.
Wie alt ist der Kollege?
71 Jahre ist er.
So, 71, genau. Okay, auch schon ein gestandener Mann.
Ja. Das ist jetzt natürlich auf der anderen Seite immer so ein bisschen das Risiko, wenn man ein Unternehmen hat. Also ich würde sagen, zum Beispiel das gleiche bei Berkshire Hathaway mit Warren Buffett. Ja klar, wenn der halt einmal nicht mehr da ist, dann kann natürlich auch der entscheidende Erfolgsfaktor weg sein.
Möglich ist alles, genau. Das ist
klar, weil man muss, ewig wird kein Unternehmen erfolgreich sein. Also unendliche Haltbarkeit hat kein Unternehmen. Und ja, das ist natürlich das Risiko. Der ist jetzt 71 Jahre alt. Gut, das wird auch noch kein Alter. Der kann das bestimmt nur 10 oder 15 Jahre machen, wenn alles gut läuft. Kann aber halt auch sein, dass das nicht der Fall ist.
Genau.
Was vielleicht noch interessant ist, dass sein Sohn Alexandre, der ist CEO von Rimowa, also dem deutschen Kofferhersteller, wo wir schon angesprochen haben. Und
okay.
Sieht aus, als wäre der nächste in die Startlöcher.
Der nächste Jahr. Du hast quasi innerhalb der Familie weitergegeben.
Ja, das macht den Eindruck momentan, genau. Und das ist, also ich finde das einfach positiv, wenn es so bleibt. Ich habe das bei Sixt beim anderen Unternehmen investiert bin, da sind auch die zwei Söhne schon in die Startlöcher. Ob jetzt die natürlich genauso fähig sind wie der Papa, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, oder können wir uns zumindest relativ sicher sein, dass die langfristig das Beste fürs Unternehmen wollen und nicht irgendwie mal auf 3-4 Jahre abkassieren wollen oder sowas. Oder auf irgendeinem Bonus nachhängen oder solche Sachen. Das kann man halt bei solchen Familienunternehmen fast ausschließen, ich meine. Und deswegen finde ich das eigentlich schon, finde ich das recht gut, so wie das bei LVM organisiert ist, von den Anteilseignern, vom CEO, dass es so in die Startlöcher steht. Also sehe ich halt ziemlich positiv, was das Management betrifft.
Wie sieht es denn mit den anderen Anteilseignern aus? Wen gibt es denn da sonst noch bis auf den CEO und seine Familie selber mit 47%?
Ja, wie gesagt, Arnoff Family 47,3%. Der zweitgrößte Anteilseigner sind dann ausländische, also aus logischerweise aus der französischen Sicht, ausländische institutionelle Investoren. Das wären halt Fonds, ETFs, Hedgefonds vielleicht, sowas in die Richtung, sind knapp 38%. Und der Rest sind dann französische institutionelle Investoren. Oh, genau. Dementsprechend, was übrig bleibt, das ist nicht mehr viel, sondern 5% sind dann wahrscheinlich Privatinvestoren, wie ich zum Beispiel einer bin. Also an der Stelle oute ich mich ja als LVMH-Aktionär seit ein paar Tagen.
Ah, okay. Auf Basis der Analyse, die du jetzt gemacht hast?
Ja, genau. Also ich habe es schon länger auf der Watchlist, aber dann ist mir nie so richtig dazu gekommen und jetzt im Zuge der Analyse an die letzten Zweifel ausgeräumt worden und habe am Donnerstag oder Freitag, glaube ich, hab investiert. Erste kleine Position. Okay.
Sehr gut. Okay.
Genau, vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt, abschließender Punkt zum Bernard Arnault. Er ist jetzt, glaube ich, unter die 3 reichsten Menschen der Welt, weil allein sein Aktienpaket hat am 11. September einen Wert von rund 100 Milliarden Euro gehabt. Also, es ist einiges.
Das ist meine Ansage, ja.
Ja.
Also, 100 gesagt, Milliarden.
Respekt, der hat richtig was geschaffen. Eigentlich kann man sagen, von 0 auf 100 Milliarden.
Oh, wortwörtlich, gell?
Ja.
Okay. Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf die Wettbewerbsvorteile von LVMH schauen. Mhm. Was steckt da dahinter?
Also ich denke, der erste Wettbewerbsvorteil, der liegt spätestens nach den ersten paar Minuten auf der Hand. Das sind die starken und bekannten Marken. Also der Hintergrund ist da für mich einfach. Und ich denke, das sind wir alle irgendwie so. Auch wenn es jetzt vielleicht bei mir persönlich nicht die Luxusmarken sind, aber generell vertraue ich einer Marke, die ich schon mal gehört habe, schenke ich von vornherein einmal ein bisschen Vertrauen und kaufe das dann einfach eher. Bin ich vielleicht auch bereit, einen höheren Preis dafür zu zahlen. Und das ist deswegen auch, meine Meinung, ein wichtiger Wettbewerbsvorteil auf alle Ebenen. Ob das jetzt halt um eine Nivea-Creme geht oder um eine Louis Vuitton-Tasche, das ist bei den Leuten im Kopf. Das ist ein unglaublicher Mehrwert eigentlich. Verglichen mit zum Beispiel, wenn der komplett bei Null anfängt, aber auch eine, wo vielleicht ein schlechtes Image hat oder noch gar keins.
Mhm. Und also einfach auch die Bekanntheit dadurch, oder?
Ja, genau.
Das ist ja das Nächste.
Mhm. Genau, also wenn ihr halt eine Tasche habt, die wo ich noch nie gehört habe, die kann vielleicht sogar schöner sein, die gefällt mir vielleicht sogar besser und dann nehme ich sie Louis Vuitton, dann werden halt viele sagen, ich nehme die Louis Vuitton und zwar wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Das ist halt einfach die Macht der Marke und entsprechend ist das für so Unternehmen natürlich ein essentieller Wettbewerbsvorteil. Aber das sehen wir in anderen Sachen auch. Apple zum Beispiel, das gibt es überall. Sportschuhe, Nike, Adidas und so weiter. Und entsprechend ist das bei Louis Vuitton auch der Fall. Da gibt es ein recht interessantes Ranking, nämlich das Interbrand Ranking. Also die beschäftigen sich nur mit dem Wert von Marken. Und die geben einmal im Jahr so ein weltweites Ranking raus. Und da haben es 3 LVMH-Marken unter die Top 100 geschafft. Das ist auf Platz 17 Louis Vuitton, also ziemlich weit vorne dabei. Auf Platz 82 Dior und auf Platz 95 Hennessy. Also da ist man schon, da sagen auch die Kollegen von Interbrand, dass die Marken extrem wertvoll sind.
Ist es jetzt wirklich der Wert der Marke oder ist es die Bekanntheit oder was steckt da dahinter?
Ja, der Wert ist natürlich unterschiedlich. Also es gibt da unterschiedliche solche Rankings und die Marktwerte sind unterschiedlich. Ich würde mir da jetzt dann die Summen aufhängen. Aber was halt sagt, und da habe ich schon den Eindruck, dass da was dran ist. Die Position ist für mich schon aussagekräftig. Also das hat schon was. Ich habe das einmal vor ein paar Jahren, habe ich da Wikifolie dazu aufgelegt. Da habe ich die Top 20 von dem Interbrand Ranking. Da nehme ich immer die, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie viel. Ich glaube 10 oder 12 oder 14. Aus dem Ranking raus, die 10, 12, 14 besten. Und habe die in das Wikifolie reinpackt und tue das einmal im Jahr aktualisieren. Und da habe ich jetzt eine Performance von über 140% oder 150% auf die letzten 5 Jahre gehabt. Also da ist wirklich was dran. Das funktioniert extrem gut. Und zeigt dir, wie stark der Wettbewerbsverteil ist.
Oh, interessant. Okay.
Genau. Und ja, ich denke, das ist der wichtigste Wettbewerbsvorteil. Und einer, der natürlich schwer zum Verhindern ist. Man muss ein bisschen mehr aufpassen, weil vor 5 Jahren hat auch jeder gesagt, ein BMW Daimler oder so, da kann keiner was dagegen machen, gegen die starke Marke. Da hat man jetzt auch gesehen, dass es schon geht. Aber es ist kein unüberwindbarer, aber doch ein schwer überwindbarer, würde ich sagen. Der zweite ist, ich weiß jetzt nicht, will man es Wettbewerbsvorteil nennen, für mich ist es eigentlich schon einer, ist natürlich die Übernahmestrategie. Also erstens einmal die Unternehmen zum Finden, wie Rimowa oder Bulgari, die dann zum Übernehmen und die dann aber so perfekt eigentlich ins Unternehmen oder ins eigene Konzept zu integrieren, dass die eigentlich extrem schnell ja, abliefern. Das ist für mich schon ein Vorteil, weil das ist ja dann ein ziemlicher Konzept, dass man im Schub hat oder auch die Leute, die das können, das wo ja nicht jeder hat. Wenn man sich anschaut, wie andere Übernahmen teilweise ablaufen, ist ja eine Katastrophe. Und das haben halt die echt im Griff oder ja, perfektioniert wie auch immer. Also die haben das voll drauf mit den Übernahmen und das ist für mich auch ein Wettbewerbsvorteil.
Was ich halt da sehr spannend finde, ist, dass LVMH da sehr breit unterwegs ist. Also wir haben jetzt festgestellt, Uhren, Getränke, also hier hochpreisige Getränke wie Champagner und so weiter, Kleidung. Also ich würde es ja verstehen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, ich kaufe nur Luxuskleidungsmarken auf, dann kann man ja sagen, okay, ich kann da zum Beispiel beim Einkauf von Stoffen ja da wieder Vorteile schaffen, indem ich da Kosten einspare oder so. Aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt durch diese verschiedene Positionierung keine großen Vorteile, egal was man da jetzt groß aufkauft. Außer man sagt jetzt, man holt zum Beispiel in einem Bereich, wo man eh schon unterwegs ist, auch wieder zusätzlich was mit rein, wie zum Beispiel bei der Kleidung oder bei den Lederartikeln, ja. Aber da, das sehe ich so ein bisschen noch als, in Anführungszeichen, noch als Nachteil, dass man sich da, glaube ich, aber sehr breit auch aufstellt, oder? Wie siehst du das?
Generell ja. Es ist eigentlich schon, wenn du so sagst, es ist schon ein bisschen gemischt Warenladen. Das ist richtig. Und die haben wir in letzter Zeit nicht so richtig viel. Also so ein klassischer gemischt Warenladen wäre zum Beispiel für mich Siemens. Oder General Electric ist wirklich extrem schlecht gelaufen. Ja. Generell gebe ich dir schon recht, wenn man eigentlich alles ein bisschen macht und nichts so richtig, dann kommt meistens nicht so richtig viel dabei rum. Und das sieht man an den Börsenkursen zum Beispiel Siemens und General Electric richtig. Aber ich glaube, bei LVMH ist einfach wirklich die Strategie, die zu Luxusmarken eigentlich von Nebenbereich passt und funktioniert. Das ist eben für mich wirklich der Wettbewerbsvorteil. Die haben es auch vielleicht nicht viel miteinander zu tun, aber unter dem Konzern, da funktionieren die einfach super. Und das lässt natürlich auch viel Wachstumsspielraum zu. Wenn man sagt, okay, ich bin jetzt nicht auf Kleidung, weil irgendwann habe ich das vielleicht alles abgerast, auf gut Deutsch gesagt. Ja, was mache ich dann? Wie wachse ich dann noch? Und da haben wir natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt da nicht nur auf eine Sache fixiert bin, habe ich natürlich noch viel Wachstumsspielraum. Und letztendlich scheint es auch wirklich nur um das Konzept dahinter zu gehen. Wie finde ich das
Unternehmen? Das Konzept Luxus, oder?
Ja, genau. Wie finde ich Unternehmen, das passt? Wie integriere ich das optimal? Ja, und wie bringe ich das schnellstmöglich dazu, lukrativ für einen Gesamtkonzern zu funktionieren? Und ja, das haben die scheinbar wirklich voll im Griff. Also das gehört aber dazu. Also wenn man sich die Aktie kauft, dann ist das, glaube ich, muss man sich halt dessen bewusst sein, dass es immer mal Schwierigkeiten geben kann, wie bei Tiffany. Aber generell machen die es halt gut mit den Übernahmen. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das in sehr vielen Fällen wieder funktionieren wird und ja, dass entsprechend das Wachstum weitergehen wird. Ist aber jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung.
Klar. Genau. Dann würde ich vorschlagen, dann bestätige uns doch mal diese Aussage, die du jetzt gemacht hast. Und zwar führ uns doch mal so ein bisschen durch die Zahlen von LVMH.
Ja, fangen wir am besten mal mit der schlechtesten Zahlung. Das ist nämlich die Entwicklung des Gewinns der Aktie seit 2014. Die ist nur um 4,9% pro Jahr gewachsen. Das hört sich jetzt ein bisschen mickrig an. Hat aber den einfachen Grund, dass vor 5 Jahren, dass der Sondereffekt dabei war im Gewinn. Sprich, der war einmalig extrem hoch und entsprechend war dann das Wachstum von dem Punkt ausgerechnet ein bisschen schwächer. Also wesentlich aussagekräftiger ist die operative Gewinnentwicklung, weil die klammert die Sondereffekte aus. Und da sind wir bei 15,7% Gewinnwachstum pro Jahr der letzten 5 Jahre oder seit 2014. Und das ist natürlich schon, also wie gesagt, man muss immer sagen, das ist ein Konzern mit einer Marktkapitalisierung von, ich glaube, um die 200 Milliarden Euro. Das ist wahrscheinlich einer der größten europäischen börsennotierten Konzerne sein. Und das ist dann natürlich schon, das sieht man nicht oft, so eine dynamische Gewinnentwicklung bei so einer großen Firma. Weil es ja doch immer schwieriger wird, schnell zu wachsen, je größer du wirst.
Was hat die Firma Umsatz? Bloß damit man Vergleich hat.
Der Umsatz war, da muss ich jetzt mal schauen, knapp 54 Milliarden Euro in 2019.
Okay.
Genau.
Ja, wow.
Was jetzt auch noch positiv ist, dass, also wie gesagt, Gewinnentwicklung war 15,7% pro Jahr im Operativen und die Umsatzentwicklung war nur 11,9% pro Jahr. Das Positive ist in meiner Augen dann immer, wenn der Gewinn schneller wächst wie der Umsatz, dann wird die ganze Sache nur lukrativer. Also man wächst nicht nur um Umsatz willen, sondern man wächst extrem profitabel, weil der Gewinn schneller steigt wie der Umsatz, was für mich immer sehr positiv ist. Zeichen ist für mich als Investor. Ja, also entweder man kann die Preise erhöhen, was natürlich sehr wahrscheinlich ist im Luxusgüterbereich, aber man scheint immer auf der Kostenseite das sehr gut im Griff zu haben und da immer wieder Einsparpotenzial zu finden. Weil ansonsten ist das eigentlich, ja, also es schafft jetzt einer, die zu unternehmen und gewinnt schneller wachsen zu lassen wie ein Umsatz.
Und das ist halt auch wieder der Vorteil, wenn du im Luxusbereich, glaube ich, auch unterwegs bist, weil ob jetzt jemand mal ganz blöd sagt, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was so eine Louis Vuitton Handtasche kostet, ob die jetzt 1.000 oder 5.000 Euro kostet oder nur 500 Euro, aber sagen wir mal, die kostet 1.000 Euro, ja, aber ob jetzt jemand 1.000 Euro zahlt oder 1.500 für die Tasche, wenn jemand so eine teure Tasche sich kauft, eine Handtasche, dann ist dem das egal, die 500 Euro mehr oder weniger.
Absolut, völlig egal. Sehe genauso.
Also.
Beim Chardonnay ist das Gleiche. Ob der 80 oder 100 oder 200 kostet. Nicht genau. So wichtig.
Genau. Richtig. Dann gibt es noch weitere Themen, wo man auf die Zahlen noch eingehen sollten und wo es noch was dazu sagen gibt.
Genau, vielleicht was ganz kurz, weil es ein bisschen trocken ist, auf die Profitabilität. Da schauen wir mal die EBIT-Marge an. Die ist eigentlich die letzten beiden Jahre um die 20% immer gewesen, was ein sehr guter Wert ist. Gibt jetzt einen zu viel Unternehmen, spricht auch wieder die gleichen Punkte. Starke Marke, hohe Preissetzungsmacht. Genau, das bestätigt das nochmal. Und der Return on Investor Capital ist jetzt bei so einem, also das Return of Investor Capital, das steht für, was kriege ich für mein investiertes Kapital an Rendite zurück? Also das ist, da werden Schulden mit einbezogen, Eigenkapital, und da kommen wir eben dann auf eine Prozentzahl. Und je höher das ist, desto lukrativer ist das. Man sieht das ja oft, ich denke, wenn ich es richtig noch von Daimler war, so ein Fall, da ist zwar der Gewinn über Jahre gestiegen, aber ich glaube schon vor 3 oder 4 Jahren ist der Return on Investor Capital gefallen. Also man hat immer mehr Geld eigentlich in Hand nehmen müssen, um den Gewinn minimaler zu steigern. Es hat zwar recht schön ausgehört vom Gewinnverlauf, aber man hat eigentlich immer mehr Geld dafür aufwenden müssen. Und das ist eigentlich auch nicht sonderlich, ja, wie soll man sagen, es ist halt nicht wirklich ein profitabler Weg. Bei LVM schaut es eigentlich ganz gut aus. Da ist der Return of Investor Capital ist zwar 2019 leicht zurückgegangen, ist aber immer noch über 11%, und die 4 Jahre vorher ist er jeweils konstant gewachsen. Sprich, man hat also mehr aus seinem investierten Kapital gemacht. Was für mich auch wieder sehr positiv zeigen ist. Gerade bei einer Firma, die im Film mit Übernahmen wächst, muss man natürlich schon schauen, dass die ja was bringen, die ganzen Übernahmen. Also nicht nur um Umsatz willen zum Beispiel oder um Gewinn, sondern es soll ja wirklich in einem gesunden Verhältnis stehen, und der Return of Investor Capital ist da immer ganz eine gute Kennzahl und ja, schaut auch wieder wunderbar aus. Also wie gesagt, 2019 ein bisschen über 11%, auch wenn es ein bisschen niedriger war wie ein Jahr davor, aber Tendenz war auch davor schon steigend bis 2018. Also einwandfrei. Vielleicht noch ein abschließender Blick auf Bilanz.
Ja, gerne.
Also man hat Schulden und auch gar nicht so wenig Schulden, nämlich 35,5 Milliarden Euro an langfristige Verbindlichkeiten und 22,6 Milliarden Euro kurzfristige Verbindlichkeiten. Und dem stehen eigentlich nur in Anführungsstrichen 5,7 Milliarden Euro Cash gegenüber. Das ist jetzt ja nicht übertrieben viel. Aber letztendlich kann man sich die Schulden leisten. Der Zinsdeckungsgrad, das ist praktisch das Verhältnis von operativem Gewinn zu der Zinslast, die man hat stemmen müssen, ist 20. Das heißt, man hat 20 Mal so viel operativen Gewinn gemacht, wie das man für Zinsen ausgegeben hat, und das ist eigentlich schon absolut stabil. Also über 10 ist schon souverän, da braucht man sich keine Gedanken mehr machen, 20 ist auch extrem gut. Und man hat jetzt einmal, kann man ja danach, ich schon drauf auf Corona, ein Corona hat man da Geld verdient, also da muss man jetzt keine Existenzängste haben. auch wenn der Schuldenstand, muss man auch ehrlich sagen, schon hoch ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da keine Schulden da wären. Das wäre gelogen.
Okay. Dann, bevor wir aber auf das Thema Corona nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, würde ich vorschlagen, schauen wir uns, weil wir gerade noch bei den Zahlen sind, vielleicht nochmal das Thema Dividende an. Du hast ja eingangs bei der Historie auch nochmal schon mal erwähnt, dass sie seit, ich glaube 93 war es, Dividende zahlen. Und wie war es da die letzten Jahre und wie hat sich das Ganze entwickelt?
Genau. Schauen wir uns vielleicht erst mal wieder die Vor-Corona-Zeit an, von 2015 bis 2019. Da ist die Dividende pro Jahr um 17% erhöht worden. Das ist schon eine staatliche Erhöhung. Nämlich von im Jahr 2015 auf 3,20 Euro auf 6 Euro im Jahr 2019. Also fast eine Verdopplung auf 5 Jahre. Also da lässt man die Anteilseigner definitiv am Erfolg teilhaben. Das ist eine sehr schöne Entwicklung.
Was war da so die durchschnittliche Dividendenrendite? Weil 3,20 Euro ist super bei einer Aktie, die 30 Euro nur einen Kurs hat. Aber bei einer Aktie, die 3000 Kurs hat, ist es ein bisschen wenig. Also wie sieht es da aus? Bloß da mal, damit wir ein Verhältnis haben.
Also die aktuelle Dividendenrendite, da zielst du schon aufs richtige Thema ab. Die ist tatsächlich relativ niedrig, nämlich mit 1,21%. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Aktie natürlich stark gestiegen ist. Die letzten Jahre. Die Dividende auch, aber der Kurs eben schneller.
Was ja kein schlechtes Zeichen ist.
Ja, wer davor dabei war schon, für Leute wie mich ist das natürlich ein bisschen blöd, aber das ist halt öfter. Man kann ja nicht überall gleich dabei sein, das hilft ja nicht.
Richtig.
Wie gesagt, also jetzt ist sie schon relativ niedrig. Was vielleicht noch positiv dazu zu sagen ist, dass die Ausschüttungsquote 2019 nur 34% waren. Also das ist absolut solide. Da muss man keine Angst haben, dass überproportional ausgeschüttet wird. Das ist mir eigentlich schon immer wichtig, weil es bringt mir ja nichts, wenn ein Unternehmen 90% von seinen Gewinnen ausschüttet. Das ist ja nichts mehr für Investments oder sonst irgendwas da. Wenn ich da alles rausballert, also bin ich kein großer Fan davon. Und von daher lieber ein bisschen weniger Rendite und dafür ist das Ganze recht stabil. Genau das haben wir bei 11 VMH. Und ja, im Schnitt, ich habe jetzt gerade aufgemacht die Seite, war die Dividendenrendite von LVM schon ein bisschen über 2%. Jetzt einfach durch den Kursanstieg die letzten Jahre ist halt auf 1,21 gerutscht. Aber zum Beispiel 2015 war es bei 2,4%.
Okay, also relativ souverän, würde ich mal sagen. Also jetzt guter Durchschnitt.
Genau. Muss man halt immer sagen. Ich habe jetzt noch nie, ehrlich gesagt, geschaut, was bei der französischen Aktie an Dividende abgezogen wird, weil es bis jetzt nicht so relevant war für mich. Aber ich glaube, dass die relativ gut dazugehören. Also die Rendite wird nicht übrig bleiben. Da wird relativ viel abgezogen von der Quellensteuer in Frankreich. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, die zurückzukriegen.
Ich glaube, was war denn so der typische Franzose, den man immer gemeidet hat wegen der Quellensteuer? Die Nestle war es nicht, das waren nur die Schweizer. Da gab es aber auch so ein Unternehmen, so ein ganz typisches, wo viele gerne investieren, aber fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Ist aber auch egal.
Total gerne ein französisches Unternehmen, glaube ich, oder? Die relativ viel Dividende zahlen.
Das kann sein, aber das hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist egal. Mhm. Aber lass uns mal auf das Thema Corona zu sprechen kommen. Mhm. Wie sieht es denn, jetzt haben wir viele Unternehmen teilweise die Dividende komplett gestrichen, eben aufgrund von Corona, weil sie da ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen sind. Und manche haben die Dividende gekürzt. Wie war es denn bei LVMH? Erstmal nur der Blick auf die Dividende und dann schauen wir uns mal so der Blick auf die ganze Entwicklung an.
Also auch für LVMH war Corona ein schwerer Schlag, weil man hat das erste Mal seit 1963 die Dividende senken müssen. Also selbst in der Dotcom-Blase in Weltfinanzkrise 2008, man hat die Dividende nie senken müssen. Nur Corona hat es geschafft. Und zwar von 6 Euro auf 4,80 Euro. Also das ist jetzt 1,20 Euro weniger. Das, denke ich, ist jetzt kein Weltuntergang. Macht aber in meiner Meinung einfach trotzdem Sinn. Vielleicht wäre es nicht unbedingt nötig gewesen, weil man hätte also Substanz zahlen können. Aber auch da bin ich wieder lieber der Freund von kürze es einmal, behalte das Geld im Unternehmen. Und bloß um die Reihe aufrecht zu erhalten oder die Serie oder so. Bin ich kein großer Fan davon. Also mir ist es lieber, das unternehmerisch zu sehen und da kann ich es absolut nachvollziehen, dass man ein bisschen mehr Geld im Unternehmen lassen will, in der aktuellen Lage.
Definitiv. Und mir zeigt es aber auch, dass das Management hinter der Firma da auch wirklich sagt, ich will nicht an meine Substanz ran, sondern ich will das wirklich ein gesundes Unternehmen weiterhin so gesund führen, wie ich es bisher geführt habe. Und das zeigt mir eben, dass das Management da auf einem guten Weg unterwegs ist.
Genau, das bestätigt die langfristige Ausrichtung, sehe ich genauso. Absolut positiv. Aber wenn es natürlich schade ist, klar, gerade für Dividendenfans, ja, ist eine Kürzung natürlich nicht schön. Aber wie gesagt, aus unternehmerischer Sicht völlig nachvollziehbar. Und, ja, wie gesagt, das waren 4,80 Euro. Und auf den 4,80 Euro basiert auch die aktuelle Dividendenrendite von 1,21%. Also soll es wieder nach oben gehen. 2021 weiß ich nicht, ob man damit schon rechnen kann, weil gerade aktuell scheinen die Zahlen wieder nach oben zu gehen. Und klar ist auch, dass das Unternehmen schon massiv von den Einschränkungen im Einzelhandel betroffen ist. Das liegt für mich einfach, meine Meinung, ich habe das da nicht so zu gefunden. Ich denke einfach so, Louis Vuitton, die kaufst du halt nicht auf Amazon oder nicht so gern. Da geht man halt lieber ins Geschäft.
Richtig. Weil das will man ja auch erleben. Und ich glaube, wenn jemand in so ein Geschäft geht und dann sagt, er will sich gerne mal ein paar Taschen anschauen, dann gibt es vielleicht auch ein Moët-Champagner mal kurz gereicht. Ja.
Genau. Absolut.
Und daher kombiniert sich das dann ja schon wieder.
Und deswegen glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass jetzt der Grund ist, dass Menschen kein Geld mehr für Luxus ausgeben, für die Zahlen, für die relativ schlechten Zahlen, die ich gleich wiedergeben muss. Ich glaube nicht, dass einfach die Menschen kein Geld mehr haben. Ich glaube einfach, dass dann das Einkaufserlebnis fehlt. Und das ist im Luxusgütersegment, denke ich, definitiv der Fall, dass das ein Erlebnis ist. Da geht es nicht nur darum, die Tasche zu machen, das soll ein Erlebnis sein. Da will ich in den Job reingehen und will mir das da drin anschauen, will mir das auch da kaufen. Und klar, Shutdown ist da natürlich Gift. Jetzt habe ich mit den Zahlen schon ein paar Mal angefangen, die Corona-Zahlen. Und dann wollen wir doch jetzt einmal wirklich zu den Zahlen kommen, im ersten Halbjahr 2020 und die Folgen von Corona für LVMH. Und zwar mit minus 20% war tatsächlich das Wein- und Spirituosengeschäft noch das Beste. Fashion and Leather, sprich Mode, hat es mit minus 23% erwischt. Parfüms und Kosmetik minus 29%. Uhren und Schmuck minus 38%, also die hat es am schlimmsten erwischt. Und mit minus 32% ist der Einzelhandel im Minus. Also da sieht man schon, Corona hat...
Einbruch um den Drittel.
Ja, genau. Also Corona hat mächtig Spuren hinterlassen. Aber wie gesagt, das ist immer zurückzuführen. Wenn die Shops zu sind, dann verkauft man so die Luxusgüter einfach weniger. Da ist jetzt einfach Internet oder E-Commerce ist für sowas natürlich schwieriger, als wie es vielleicht in anderen Bereichen der Fall war, die wir haben davon profitieren können. Da hat LVMH definitiv nicht dazu gehört. Ist jetzt alles nicht so schön, aber man muss jetzt trotz all dem sagen, trotz dem extrem schwierigen Umfeld für so ein Unternehmen, dass man nach Steuern und Zinsen immer noch 544 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Also das ist jetzt nicht nur so, dass man da existenzielle Ängste haben muss bei LVMH. Man verdient immer nur Geld. Leider halt deutlich weniger, wie es jetzt unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre oder wie es in meinem ersten Halbjahr 2019 der Fall war. Ah, genau. Also man kann jetzt, ist jetzt natürlich wieder Spekulation, aber sollte jetzt wirklich das nochmal alles ein bisschen eskalieren mit Corona, die Zahlen und wieder Shutdowns kommen, dann kann man davon ausgehen, dass es ja wahrscheinlich Einfluss auf die Aktie haben würde.
Ja gut, klar. Ja. Aber wie gesagt, das Management, das hat ja schon einen entsprechenden Kurs in die richtige Richtung gesetzt, durch das, dass sie die Dividende leicht gesenkt haben.
Genau.
Aber das zeigt ja, dass da das Management auf jeden Fall ein Auge auch drauf hat.
Genau. Und wichtig ist eben für mich, dass man halt in der Lage, oder wenn man halt jetzt in dem Umfeld nach Aktien schaut, dass man zum einen die langfristigen Perspektiven im Auge behält, und die sind bei LVMH nach wie vor in meinen Augen ganz wunderbar, und dass ich im kurzfristig Corona ja nicht das ausbedeuten kann. Und das sehe ich bei LVMH überhaupt nicht der Fall. Also wie gesagt, man verdient weiterhin Geld, nicht wenig, und man hat aber trotzdem auch die finanziellen Reserven. Auch wenn man Schulden hat, ganz klar, aber man hat immer nur finanzielle Reserven. Also da sehe ich jetzt so, ich mache mir da keine Sorgen auf der Seite.
Okay. Genau. Wie war es beim Kurs von der Aktie, von der LVMH-Aktie? Ist der Kurs während Corona sehr stark vergleichsweise mit anderen Werten eingebrochen und dann erst wieder langsam gestiegen, oder ist es, sage ich mal, wie bei vielen anderen auch, ja, jetzt nicht spurlos vorbeigegangen, aber viele sind halt einfach in den Keller gegangen, aufgrund, weil der ganze Markt runter ist, und sind dann einfach normal wieder zum in Anführungszeichen, normalen vorherigen Kurs, der am Jahresanfang eigentlich da war, wieder zurückgekehrt größtenteils. War das da auch so?
Es war relativ normal. Also ich würde sagen, ein Corona-üblicher Verlauf. Also sie ist schon, hat schon deutlich nachgegeben, von ja, ein bisschen über 425 Euro im Tief runter auf fast 275 Euro. Also hat schon mächtig nachgegeben. So, wenn ich es im Chart richtig lesen kann, so 25, 30%, ist aber dann auch wieder sehr schnell zurückgekommen. Also jetzt, bevor eben vor einer Woche wieder so eine kleine Korrektur eingesetzt hat, waren wir wieder dicht dran an die 425 Euro. Man hat es wieder aufgeholt. Jetzt ist es wieder ein bisschen weggegangen, aber das Ding ist das normale Auf und Ab. Oder wenn jemand jetzt wirklich Shutdowns kommen, klar kann man damit, muss man vielleicht befürchten, dass es mal nach unten geht. Aber man hat sich da relativ mit dem Markt bewegt.
Okay. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, machen wir abschließend nochmal ein Fazit und das würde ich gerne dir überlassen.
Also generell finde ich ein großartiges Unternehmen mit einem großartigen CEO, mit einem absolut interessanten Geschäftsmodell, aufgrund dem, wo, wie wir es gesagt haben, Preissetzungsmacht, starken Marken, ja, zahlungswürdigen Kunden, also wirklich extrem interessant, vielversprechend positioniert in Asien, in schnell wachsenden Märkten, also rundherum eigentlich für mich extrem interessantes Unternehmen, eine extrem interessante Aktie, weshalb ich auch zugekauft habe. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber schon sagen, die Aktie ist jetzt relativ teuer gerade. Also jetzt vielleicht nicht mehr so, wie was ich gekauft habe vor einer Woche, aber das KGV ist immer noch bei über 28. Und das ist jetzt historisch betrachtet schon relativ teuer. Allerdings sehe jetzt ich das im Verhältnis zum Wachstum eigentlich als relativ angemessene Bewertung an. Also Schnäppchen macht man da jetzt vermutlich nicht. Aber man investiert zum fairen Preis in ein Top-Unternehmen und dementsprechend habe ich da keine Bauchschmerzen gehabt. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen mehr gezahlt. 400. Ich weiß es gar nicht, 410 oder 415 Euro. Ist für mich aber in Ordnung. Aber man sagt halt, es ist halt kein Schnäppchen. Also für Schnäppchenjäger ist nichts. Wenn er langfristig an einem Top-Unternehmen interessiert ist, der kann sich die Aktie in meinen Augen auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, und vor allem ist es ja auch ein Bereich, der jetzt vergleichsweise wenig Konkurrenz hat, oder? Das muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass da 10 oder 15 Unternehmen gibt, die alle im Luxusbereich unterwegs sind, wie LVMH.
Nee, da gibt's natürlich, also ich denke, jeder Bereich hat seine Konkurrenten. Das ist auch in Ordnung, weil ich denke, Konkurrenz belebt das Geschäft oder spornt auch an, dass man besser wird. Von daher ist es in Ordnung. Aber in der Dimension, denke ich, wird es schwierig, nochmal so ein Unternehmen zu finden. Definitiv schwierig. Kering wäre vielleicht nur eins. Die haben sich sogar noch ein bisschen besser entwickelt. Aber sonst ist das schon schwierig. Weil es immer schwierig ist, sich so eine Marke zu schaffen. Also so ein Einzelmarkt ist schon mal gelingt. Aber an breiter Front, die unter einem Dach zu finden, denke, ist LVMH definitiv einzigartig.
Genau, und da muss man halt, haben wir es vorhin auch schon angesprochen, auch nochmal kurz dazu sagen, es ist halt einfach ein französisches Unternehmen. Das heißt, Stichwort Dividende und Quellensteuer, das muss man halt im Zweifel auch an der Stelle einfach nochmal berücksichtigen und sich die Karten legen, ob man da bereit ist, im Zweifel einen kleinen Abschlag in der Hinsicht dann hinzunehmen, beziehungsweise einen Aufwand hinzunehmen, sich der die Quellensteuer wiederzuholen. Also ich habe
Ja,
keine
genau.
Ahnung, wie aufwendig das bei den französischen Werten ist, aber ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass es doch einiges an Arbeit ist, da dem Ganzen hinterherzulaufen, oft dann nur wegen kleinem Geld.
Ja, das ist eben der Punkt. Also ich weiß jetzt nicht, ich persönlich habe jetzt nur L'Oréal-Aktien und LVMH aus Frankreich. Das ist dann eine summierte Dividende wahrscheinlich irgendwo von, wenn es einmal hochkommt, 15, 20 Euro. Wie viel Aufwand
Genau.
willst du jetzt wirklich betreiben? Und dann immer nur nicht vom Erstattungsbetrag, sondern nur von der Dividende. Also ist die Frage, eben, für die meisten macht es wahrscheinlich in Amerika Sinn, für US-Unternehmen, weil da hat man doch ein paar mehr. Aber für so Französische, ob es da einen Sinn macht. Das muss man halt, muss jeder für sich selber entscheiden, was ihm da Aufwand dann wert ist. Was ich aber noch zum Thema Steuern vielleicht dazu sagen wollte, ist, weil das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, es ist nicht so, dass nur die Dividende besteuert wird, sondern es wird auch der Kauf und der Verkauf von französischen Aktien schon besteuert, nämlich mit der französischen Transaktionssteuer. Das hat
Aha,
jetzt bei
okay.
mir mit 0,3% nochmal zu Buche geschlagen, obendrauf zu all den anderen Gebühren natürlich, je nach Broker.
Oh, interessant. Ah, das wusste ich gar nicht.
Ich auch nicht. Das habe ich
Aha.
dann erst auf der Kostenvorschau gesehen. Ich habe mich aber dann trotzdem dafür entschlossen. Also, wenn man es langfristig hält, dann sind es trotzdem kleine Beträge. Aber allgemein ist natürlich schon, ja, kann man hoffen, dass es bei uns nicht auch kommt. Also, ich finde es nicht freundlich oder kleinanlegerfreundlich, so eine Regelung. Wenn ich eh schon Quellensteuer, dann machen wir
Genau.
noch unsere eigene Kapitalertragssteuer, wo man eigentlich nichts dagegen machen kann. Und jetzt, wenn dann auch noch für den Kauf und für den Verkauf, für den Verkauf kommt es auch nochmal drauf. da auch nochmal ein paar Euro abzwackt werden, ist das halt, ja, also ich verstehe einen Sinn dahinter nicht wirklich, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall sollte man sich halt drüber im Klaren sein, also man zahlt die 0,3%, also die Schickbeinsteuer.
Okay, aber ja, super Hinweis. Also ich wusste nicht, habe ich noch nie gehört, dass aus anderen Ländern nochmal zusätzliche Gebühren dazukommen. Das wusste ich nicht.
Ja, also ihr habt das schon mal gehört, dass in Frankreich die Transaktionssteuer gibt. Ich hätte mir aber jetzt gedacht, die ist entweder A, verschwindend niedrig, also im Cent-Bereich, weil da wird es gar nicht der Rede wert, oder halt nur für französische Anleger. Dass das jetzt halt für einen deutschen Aktionär, der in Frankreich oder eine französische Aktie kauft, gilt, das war mir nicht klar. Das war für mich neu.
Okay, gut zu wissen. So viel zum Wort zum Sonntag und zum Fazit der LVMH-Aktie, Thomas. Dann, ja, von meiner Seite abschließend für die letzte Aktie des Monats bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank an dich für deine Zeit, Thomas, für die sehr, sehr gut recherchierte Analyse wieder mal. Und ja, schaut unbedingt bei Thomas auch mal auf seinem Blog vorbei, sehr, sehr lesenswert. Und hinterlasst ihm da gerne auch mal einen Kommentar, wenn ihr da irgendwo was wissen wollt oder eine Frage habt oder auch Input ihm liefern wollt, wie ihr das Ganze findet, was er da schreibt. Und ja, wie immer die letzten Worte, Thomas, die gebühren dir.
Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung und auch für die zwei vorherigen Podcasts, die wir miteinander gemacht haben. Hat mir einen Mordschen Spaß gemacht, die Analysen mit dir. War auf jeden Fall eine wunderbare Erfahrung für mich und das ist eigentlich, wollte ich nur Danke sagen zum Aufschluss praktisch nochmal dafür.
Alles klar. Dank dir, Thomas. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke. Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine 2 Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre.